بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. فرج كرب المسلمين في كل مكان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 46. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفر الله dem Herrn der Welt und dem allerbarmherzigen barmherzigen und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder und wir sind immer noch bei der Vortragsreihe bezüglich der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Und so heiße ich euch allesamt willkommen zum 46. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden und einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بداية نعتذر عن التأخير نظرا لوجود عطل فني في البث المباشر، فنرجو المسامحة. إخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا مع الأصل الثاني من هذه الأصول، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وعلمنا أن للدين مراتبا ثلاثة: الأولى الإسلام، الثانية الإيمان، الثالثة الإحسان. تكلمنا فيما مضى عن مرتبة الإسلام وبينا أركانه، ثم تكلمنا عن مرتبة الإيمان وبينا أركانه، ثم ما زلنا نقف مع مرتبة الإحسان. وكما تعودنا قبل البداء في موضوع اللقاء أن نستمع من يذكر بالجزء الماضي من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن يا ترى؟
Für die Verspätung, dies waren technische Gründe bezüglich des Livestreams. So machen wir weiter, liebe Geschwister, indem wir mehrmals erwähnt haben, dass die Religion auf drei Rangstufen basiert. Die erste Rangstufe ist Al-Islam, die zweite Rangstufe Al-Iman und die dritte Rangstufe Al-Ihsan. Und so sind wir immer noch bei dieser dritten Rangstufe, und zwar diese sogenannte Al-Ihsan, die Art und Weise der Güte sozusagen. Und wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, dass wir einmal das Ganze auf Arabisch vorträgt, das auswendig gelernte, und einmal das Ganze auf Deutsch, inshallah.
Arabisch? طب المرتبة الثالثة الإحسان.
المرتبة الثالثة الإحسان، ركن وهي ركن واحد
وله ركن واحد
ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن
قل كما في الحديث
كما في الحديث
أن تعبد
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سورة النحل والدليل قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم سورة الشعراء وقوله تعالى
وما تكون
في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه سورة يونس
أحسنت بارك الله فيك دويتش براخة دويتش برهان أعطي الميكروفون
Die dritte Anspruche von der Mensch. Wie sollen sich die sein? Warum sollen wir eine einzige Allah so anzubeten, als ob du ihn siehst und wenn du nicht siehst, so sieht er dich doch?
Wie in der Überlieferung.
Allah so anzubeten, als würdest du ihn sehen, und wenn du nicht siehst, so sieht er dich doch. Der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, wisst Allah mit denjenigen, die gottesfürchtig sind und die Gutes tun. Surah Nahl, Vers 128. Und der Beweis und die Aussage des Erhabenen und vertraue auf den Allmächtigen und Barmherzigen, der dich sieht, wenn du aufrecht stehst und deine Stellung wechselt unter denjenigen, die sich hinterwerfen. Und er ist der Allhörende und Allwissende. Surah Shura 217 bis 220. Und die Aussage des Erhabenen, und mit keiner Angelegenheit befasst du dich und nichts verliest du davon am Koran und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass wir Zeugen bei euch sind, wenn ihr euch ausgiebig darüber auslässt. Sura Yunus 61.
Ahsant. Ahsant. إخوات الإيمان والإسلام فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مرتبة الإحسان وبينا هذه المنزلة العظيمة وهذه المرتبة الجليلة من مراتب الدين ووصلنا إلى مسألة تفاضل الأعمال بالنسبة للإحسان وذكرنا الكثير من الأعمال التي تتفاضل باقترانها بالإحسان وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه في اللقاء الماضي تكلمنا عن العفو والصفح واقترانهما بالإحسان وما زلنا مع هذه المنزلة على مائدة سورة آل عمران بدءا من الآية الثانية الثالثة والثلاثين بعد المئة الأولى وما بعدها يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آيتان على مائدة آل عمران تتحدث عن قضية العفو واقترانها بالإحسان بدأت الآية الأولى منهما أمر الله عز وجل في عباده بالمصارعة إليه وإلى التوبة والاستغفار فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أمر عجيب على مائدة القرآن عند الحديث عن أمر الدنيا يأتي الأمر فيها بالمشي مع التعقل وعدم الإسراع خلاف الآخرة يأتي الأمر دائما في أمر الآخرة بالمسابقة والمصارعة فمثلا في أمر الدنيا قال الله تعالى على مائدة سورة الملك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فامشوا. والمشي يحتاج إلى تعقل بخلاف أمر الآخرة، فهنا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم على مائدة سورة الحديد، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فأنت مطالب بالنسبة لأمر الدنيا بالتعقل والتمهل، فالدنيا وسيلة وليست غاية، وما دامت وسيلة فعليك أن تأخذها بالمشروع بالمباح، لأنك مهما فعلت لن تحصل منها إلا ما قدره الله لك. إذن عليك أن تتعقل. أناس من أجل الدنيا باعوا دينهم وباعوا أمتهم، ليش؟ لأنه استبدل الآية، اتخذ الدنيا غاية، يريد أن يرضى عنه أهل الدنيا فيفعل من أجلهم كل شيء. وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في التسليم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وتحقق. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، نسأل الله السلامة. يبيع الدين، يبيع الأمة، يبيع، خيانة، يخون أمته ويخون دينه. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سبحان الله، أمر خطير جلل. أنت بتخون الله، بتخون الرسول، بتخون الدين، بتخون الأمانة. فمن اتخذ الدنيا غاية فعل هذه الأفعال وباع دينه بعرض من الدنيا قليل. مشكلة خطيرة جدا. طبعا الآية بتاعت سورة الأنفال لا تخون الله والرسول تخون أمانتكم نزلت في صحابي جليل رضي الله عنه أرضاه يوم فتح مكة. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو لا يخبر بمكان الغزو حتى يفاجئ الأعداء، إلا في يوم فتح مكة أخبر. ودي برضو بتعلمنا حاجة مهمة، دايما الإنسان في بعض الأمور يحتاط فيغلق الأبواب معينة حتى يتم له الأمر، وده كان منهج النبوة. يروح يغزو قوم مثلا كده يوري بمكان آخر، لماذا؟ لأن هناك من يندس داخل الصف المسلم فيكون في عنصر المفاجأة. عشان كده دايما تجد من يكسر من السؤال في الأمور حط عليه علامة حمراء على طول. ليه؟ دور حاجة، الأخبار تعملوا إيه؟ ياخد النبي قال من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني. أنت مالك أنت تدخل ليه؟ عندنا مثل في مصر يقول لك يا داخل بين البصلة وإشرتها ما ينوبك إلا ريحتها. إيه اللي مدخلك أنت؟ لا واحد جاي لسه النهاردة، المفروض اللي جاي جديد ده يشعر بشيء من الغربة كده ويبقى في حياة. لا، ده على طول يدخل ينتشر، بينتشر في كل مكان في كل حتة. بس 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 في ايه؟ فانتبه له، انتبه، لان في امور عند المسلم لابد ان يكون فيها فطنا، فطن. يقابل مثلا داود فده ما أعرف كيف كان عمر الحمد لله خلاص من وين وساكن فين وعندك ايه وأولادك مين السيارة دي اسمها ليه تدعى داخل في كل شيء الله ده جاي بقى ده مبعوث ده مبعوث لداود أعيد له تفهم ده احنا كلنا مش نتعرف على إنسان ممكن تقعد معاه سنة واثنين وثلاثة على ما تعرف انه متجوز ده على طول جاب من الآخر من أول فانتبه يا كامل من يكثر السؤال عما لا يعنيه انتبه له انتبه له قوي خاصة وأنتم في دول الغرب عليكم السلام كده في دول الغرب يحتاط لهذا الباب أولا أنت من هذاك واضح ولكن هناك أناس هدفهم هدم الواضح هدم الإيه؟ الواضح فيبدأ يتخلله نقول لك انتبه فكان من هدي النبي كده عشان كده أقول لك دايما أمورك الخاصة لا تخبر بها أحدا حتى المقربين كما قال الحكيم إذا أفشيت سرا لأحد فلا تلومن نفسك فقد أعطيته سهما سوف يطعنك به في يوم ما هيطعنك خاصة أنتم عارفين بعض الناس إذا خاصم فجر النهاردة هو حبيبك بتقعد تفضفض له بأسرارك بكرة ينقلب عليك يفضح كل أسرارك فانتبه لهذا جيدا أيها المسلم حياتك الخاصة اعتبرها صندوق أسود حارف الصندوق الأسود بيتك أحوالك مع أهلك أولادك أمورك الخاصة دي صندوق أسود احبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون عدوا يوما ما وابغض عدوك هونا ما فعسى أن يكون حبيبا يوما ما خليك معتدل خليك متوسط خاصة لما نوصل لزمن خراب الزمن ده انت لما تشوف أحوال بعض الناس تتعجب في بلاد المسلمين عشان $50 ممكن يقتل أخاه أو الله العظيم ويخبر عن أخيه لألد أعداء الإسلام $50 وانت عارفين بعض بلاد المسلمين كان يقول لك في البيت الواحد عاملينهم مخابرات على بعض في البيت الواحد تخيل إخوة أو الله العظيم ما تتعجبش لا تتعجب النبي قال الكلام ده يبيع دينه بعارض من الدنيا قليل يبقى يتحقق يتحقق ولا يتحقق فوصيتي لك أمورك الخاصة ما تتكلم فيها مع حد ده أمر خاص اديته سهم انت الآن يطعنك بيه دخل بيتك وانت ما تعرفوش دخلوا بيتك ليه يدخل بيتك وانت ما تعرفوش ما يجي يقابلك في المسجد فاهم المسجد موجود يجي يقابلني في المسجد يدخل بيتي ليه بيتك ما يدخلوش الا من النبي قال كده لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي هنبذل الطعام لك لكن في بيتي لا أجيب له المسجد يأكل أدي له يأكل لكن بيتي لا بيتي ما يدخلوش غير الأتقياء عارف يعني تقي اللي يحفظ السر ويصون العورات مش داخل يتحسس أمور معينة فاهم فأوعى بيتك يدخله أي حد ما تدخلش أي حد في أمورك الخاصة لما تلاقي حد بينكش في الأمور الخاصة علم عليه على طول قل له قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه بس خلاص تسألني ليه عن أمور الخاصة فاهم بتنكش كتير ليه فانتبهوا لهذه الأمور فالمهم يوم فتح مكة النبي أخبر انه رايح يفتح مكة. طبعا بعض الصحابة اللي هاجروا من مكة للمدينة لهم أهل في مكة وأولاد تركوا نساءهم وأولادهم، فأحدهم من الصحابة صديق الإيمان ملوش عزوة في مكة، فهو يعلم أن النبي مدام عزم على فتح مكة ستفتح مكة، فقال أعمل إيه؟ شو خلي بالك أنا لا بيبيع الدين أبدا ولا يقصد شيء يضر بالإسلام، ولكن قال أرسل إلى قريش رسالة أخبرهم علشان يكون لعندهم يد فما يقتلوش أولادي وأهلي. ده خايف على إيه؟ على أهلي، وعارف إن الأمر متحقق. نزل الوحي وأخبر النبي إن فلان أرسل رسالة إلى قريش مع امرأة، عشان نقول لك أن الله يؤيد أهل الحق. انتبه لده كويس. أحيانا بنكون نعرف عنك ما لا تتخيله، نعرف عنك ما لا تتخيله يا مسكين وانت مش دريان. فالوحي نزل أخبر النبي بأمر الرسالة. النبي ماذا صنع؟ يا علي خذ معك بعض الرجال واذهب إلى امرأة صفتها كذا وكذا في الطريق إلى مكة الآن، معها رسالة لقريش. الله أكبر. جد علي في السير ومعه بعض الصحابة، الحمد لله أدركوا المرأة قبل دخول مكة، أوقفوها، ائتينا بالرسالة، هات الرسالة اللي معاك. قالت ليس معي رسالة. علي يعلم النبي ده الوحي. قال والله إن لم تخرجيها لأخرجناها من ثيابك. ده دين، ده دين، ما فيش فيه مجاملات. المرأة رغم كده لكن حفيفة، المرأة العربية ها؟ قال لك لا ده خلاص ده أقسام ولا لا لا لا، أخرجتها من قرنها، حطها في الضفيرة، تسطرت ثم أخرجتها ودفعتها لهم. طبعا هي ما تعرفش في الرسالة. أخذها علي وعاد للنبي. قام عمر قال دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق. خلي بالك الأمة فيها أمثال عمر كثر، وده اللي بيغيب عن المخدوعين. الأمة فيها أمثال عمر كثر، فانتبهوا لهذا جيد. فشوف النبي ماذا قال. قال مهلا يا ابن الخطاب، يعني كلمة منافق دي كبيرة قوي. طب نسأله عمل كده ليه؟ نسأله عمل كده ليه؟ يمكن له عذر، عشان جماعة بيكفروا كده بدون بينة وبدون دليل، مع ان الفعل ظاهره اهو خيانة والقرآن سمى خيانة، لكن في عذر ولا ما فيش عذر؟ يقول لك بس طب ما انا عندي عذر من اخون الدين اهو. لا. تعالوا نشوف عذر مين بقى. الصحابي النبي سأله لماذا فعلت؟ قال والله يا رسول الله ما فعلت طعما في الإسلام، أنا أعلم أن مكة ستفتح، ده وحي، ما أنت قلت هنفتحها تفتح خلاص، ولكن لي أصحابك لهم عشائر في مكة، ليهم كل واحد له عائلة ما يقدروش يتكلموا معهم، ولي أهل بينهم وليس لي يد عندهم، فأردت أن تكون لي يد حرصا على أهلي وأولادي. فنزلت الآية وعفى عنه النبي. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. ودمت مؤمن وعارف تعمل كده ليه؟ ما تعملش كده. فعفى النبي عشان له عذر معين، اجتهد في عذره، لكن هذا ليس مبررا للطعن في الدين أو خيانة المسلمين كما نرى في وكائنا المعاصر أبدا. فالشاهد أني أقول لك وأكرر وانتبه لهذا جيدا، كن حريصا لأننا في آخر الزمان، وده زمن خربت فيه الزمن، فأمورك الخاصة خليها لنفسك. ما تقول واحد ايه فيك من يكتم السر ولا كتبير، اعرف ان ده بقى اول واحد يفشي سرك. اللي بقول لك كتبير ده تعزل معاه شوية، البير يفيض على كل الناس، فلا تلومن الا نفسك. يبقى لابد من الحيطة في الامور الهامة، فما تخليش حد ينتشر خلالك. الله يكرمك، انا بنبهكم كلكم اهو، ما تخلوش حد ينتشر كده. اللي ينتشر يعملوا ايه؟ ستوب. ايه في ايه؟ انت داخل كده بخيلك ورجلك في ايه؟ ما تهدى، اهدأ شوية. ده في 8 سنين انا عندي هنا في المانيا، في ناس لغاية دلوقتي ما عرفش غير اسمها فقط، 8 سنين معايا ما عرفش غير اسمه هو بس، حتى ما عرفش اسم ابوه، وانا شيخه في المسجد. ده دخل عرف كل الناس وعرف اخبار كل الناس وراح لده وقال ده، في ايه؟ اهدأ يا ابن الله يكرمك. اذا كنت جاي تعبد الله، العبادة معروفة طريقة، فانتبهوا يا مسلمون. فاحيانا يضطر الانسان، عشان انت حالا بتعبد تلوم وانت مش فاهم حاجة خالص، انت طيب ومسكين، الشيخ لي احيانا بيشد على فلان او علان، انت مش فاهم حاجة اسكت، انت مش فاهم حاجة فاسكت خالص الله يكرمك، انت ما تعرفش حاجة، ما تعرفش ايه الدواخل، ما تعرفش مين اللي بيحط اشواك في طريق الدعوة، ما تعرفش مين اللي جاي عشان يحط لك عقبات في طريق الدعوة للحق، فتسكت. فنقول لك هنا في قضية هامة جدا. الحمد لله المؤمن يثق أن الأمر بيد الله، وأنه لا نفع ولا ضر إلا بأمر الله، عشان كده لابد أن يأخذ بالأسباب. واضح؟ دول مساكين، المسكين ده لا ينفع ولا يضر، ممكن ينام النهاردة ما يقومش، ممكن الأذن اللي بيتلصص بها على أخبار المسلمين يقوم ما يسمعش بها تاني، ممكن اللسان اللي بينقل به للإدراك بالمسلمين الله يخرسه، ممكن البصر اللي بيستخدمه للتلصص على أحوال المسلمين الله يفقده إياه، مسكين ضعيف، لكنه غفل عن ربه وغفل عن دينه، فأصبح لقمة سائغة في أيدي أعداء الإسلام. فلا يعنينا أمره، ولكن لنا أسبابنا. يبقى الله يكرمكم، أخباركم الخاصة بيتك كذا كذا، مش أي حد يدخل بيتك، مش أي حد تعرفه على أحوالك. أنت بتشتغل وأنت مالك؟ أنت مالك بشتغل إيه؟ واحد يقول أنت بتشتغل إيه؟ طب وأنت مالك؟ تسألني ليه؟ عندك شغل يعني تشغلني؟ عندك شغل؟ لا. طب تسألني ليه؟ لازم تقف له، هو بيسألك ليه صحيح؟ يا حسام أنت شغال إيه؟ إذا كان الشيخ ما سألوش، الشيخ ما سألش حسام، أنا لغاية دلوقتي الوقت حسام معي 8 سنين أهو، والله ما أعرف بيدرس إيه، والله ما أعرف بيدرس إيه، وأنا شيخه في منزلة أبوه، اسأله كده؟ أنا ما أعرفش بيدرس إيه، ده دخل عرفك بتدرس إيه وبتشتغل فين ومشتغل فين وبتروح فين وتيجي منين، افهم. الوقت كامل ده بقول عنده لغة، إيه اللغة دي؟ والله ما أعرف يعني لغة أصلا يعني. أقوله لغة وانا في منزلة الاب بالنسبة له، صح يا ولدي؟ انا ما عارفش اني لاقى ولا شغال فيه. تجد واحد يجي لك يومين ثلاثة عارف بتشتغل ايه ودخلك، انت بتاخد كام؟ تاخد كام وانت مالك؟ انت بتاخد كام الراتب بتاعك كام يا عبد الكريم؟ وانا مالي اهو الواد عبد الكريم ده ولدي ده، انا ما عارفش اصلا هو شغال فين اصلا، رحت له مرة بيقولوا في البلدية فين، حتى ما قابلناش، اتصلنا عليه التليفون معرفش ما شفتش مكتبه كمان، عشان وانا والده، انا والد ده فاهم، ما اعرفش هو شغال فين، معايا بقاله 7 سنين 8 سنين ما اعرفش هو شغال فين، ولا اعرف برهان ده رئيس الشيف بتاعنا في الجمعيه شغال فين، اهو ده الشيف ما اعرفش هو شغال فين، ولا الشيخ ده شغال فيه، ما عرفش محرم، وانا شيخه. تجد واحد اشخامة جالك النهاردة اشتغل ايه، تاخد راتب كام، انت ساكن فيه، انت متجوز، انت عندك اولاد، الله 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 الله، ايه ده في ايه؟ فانتبهوا يا مسلمون. فالدنيا صعبة لمن اتخذها غاية، هتضيعه ولن يحصلها. يعني هو بيضيع دينه عشان دنيا، انت عارف، لحصل دنيا ولا دين. وبعدين يا شباب، في بعض الناس كده بيجي لك اعيد لك بدون عمل في المسجد، طب انت بتشتغلش ليه؟ طيب انا مش هقول لك بتشتغل، هقول لك روح اشتغل اي حاجة، انت شاب وفيك قوة، قاعد ليه؟ هو الاسلام تنامني في المسجد وتعود لي تاكل وتشرب بدون عمل وتسحب على موائد غير المسلمين اموالهم؟ ايه اللي ما عادك؟ ما تروح تشتغل. فليعود لك ده قاعد ليه؟ لا انت مريض ولا انت عاجز ولا انت ما تروح تشتغل، الاسلام دين عمل، ما تعود لناش كده. ونحن نرضى بذلك، نحن احرص على تلك البلاد من اهلها. انت قاعد لهم ليه بدون عمل كده؟ تجد واحد كده قاعد لك بدون شغل، لا انت شغلته، روح يا ابني اشتغل، الله يكرمك نصيبك، روح اشتغل، احنا يا ابني شغالين مش فاضيين لك، روح اشتغل، روح اترك الابواب واشتغل، اشتغل اي شغلانه وكل من عرق جبينك، انت راجل عيب. اهو الشيخ هيزعل، لازم يزعل الشيخ، لان في امور ما ترضيش ربنا ولا ترضى ولا ترضي اصحاب العقول السليمه. مسلم يقعد ليه بدون عمل؟ ينفع الكلام ده يا شيخ فيصل؟ ايه اللي ما عاد بدون عمل ده؟ ما تروح تشتغل يا ابني، اترك الابواب واشتغل. احنا نقعد بقى ننام ونشرب وناكل، وهو ده شغلنا؟ شغل ان انا بنام واشرب واكل واخد فلوس؟ دي شغلانه مسلم؟ الا ان تكون عاجزا، نكفلك. انما انت قاعد ليه يا ابني؟ الاموال انت بتاخدها دي مصدرها ايه يا ابني؟ انت اشتغلت تعبت فيها؟ لا، فبتاخدها ليه يا ابني؟ لا يجوز، هيبقى سحت، تبقى مشكله كبيره جدا. الا ان تكون عاجزا، ما فيش عمل، ما فيش كذا، لكن الحمد لله العمل موجود، اسعى وتحرك وما انتش عاجز. ففي ناس بيستسهل اللقمه الايه اللي من غير تعب، ما بيتعبش. بيقول لك لا، الاسلام مش كده، وكل اعماله ديننا دين عمل، ديننا دين حركه، ما تبقاش انت وصمه في جبين هذا الدين العظيم. يقول لك ادي المسلمين نايمين اكلين شاربين ساكنين بدون عمل، ما ينفعش. ففي امر الدنيا قال لك اتحرك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. فجعل الدنيا وسيله لغاية، وهي العبودية لله عز وجل، تقودك للآخرة، اوعى تجعلها غاية وإلا تهلكك. أما في أمر الآخرة قال وسارعوا وسابقوا. نعم يا ولدي.
اليوم احنا بعض اللي بيشوفتا دين تيمة بس إحسان بجلس أنت بس ما بيرا الله بشكوفي دي ولدي أشتان بس إسيمة من صفحات صايم. Und wie dies im Zusammenhang mit der Güte besteht. Heute machen wir schon genau da weiter. Und zwar basiert das Ganze auf einem Vers und zwar alle im Raum. Dies ist Vers Nummer 133. Vers Nummer 133 und zwar alle im Raum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß: Und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet, die in Freude und Leid aufgeben und ihren Krimen zurückhalten und den Menschen verzeihen. Und Allah liebt die Gutes Tunenden. Wir fährten weiter, das Mal beginnt ab 133. Allah Azzawajal sagt sinngemäß: Und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die der Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet, die in Freude und Leid ausgeben und ihren Krimen zurückhalten und den Menschen verzeihen. Und Allah liebt die Gutes Tunenden. Erstaunlich, liebe Geschwister, wenn wir solche Verse lesen, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala verschiedene Art und Weisen hat, wie er über die Dunya oder wie er über die Akhira redet. Im Vergleich, wenn wir sehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über die Dunya redet, wie beispielsweise in Surat al-Mulk, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung, und geht auf ihr umher. Und geht auf ihr umher. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala über die Akhira spricht, so sieht man Verse, in denen drin steht, und beeilt euch, ja, oder geht in schneller Art und Weise, sinngemäßen Übersetzung. Und hier in dem Vers, und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn. Und dies deutet darauf hin, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er über die Dunya redet, dass Allah subhanahu wa ta'ala, oder wenn wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala über die Dunya und über die Akhira redet, dies sollte uns zeigen, dass die Dunya, liebe Geschwister, ein Mittel zum Zweck ist. Ein Mittel dazu, um sein Ziel zu erreichen. Und die Akhira ist das eigentliche Ziel. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Bezug auf die Dunya und geht auf ihr umher. Yani geht und nimmt von den Arzab und nimmt die Asbab, die den Rizq bringen. Aber wenn es um die Akhira geht, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn. Und dies sollte die Gewichtung zeigen, wie jeder Muslim denken sollte, dass die Akhira eine höhere Gewichtung bei ihm hat als die Dunya an sich selbst. Denn die Akhira, liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, ist das Ziel und die Dunya ist das Mittel dazu, dieses Ziel zu erreichen. Ist das Mittel dazu, dieses Ziel zu erreichen, liebe Geschwister. Aber heute traurigerweise sehen wir oft die umgekehrten Fälle, dass die Menschen die Dunya benutzt haben und sie als Ziel sehen. Dass die Menschen diese Dunya als ein Ziel sehen und ihre eigene Akhira vergessen haben. Ja, und man verkauft seine Religion vielleicht für weltliche Güter, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung der sinngemäßen Übersetzung sagt, in der Hadith, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht, in dem er sagt, es wird eine Zeit kommen, in der der Muslim als Muslim zu Bett gehen wird und als Kafir wieder aufsteht, und es wird eine Zeit kommen, in der der Muslim als Muslim aufsteht und als Kafir zu Bett geht. Yani, ihr kennt diese Überlieferung. Am Ende des Hadiths sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er verkauft seine Religion für einen gewissen Anteil von der Dunya. Und er verkauft seine Religion für einen gewissen, yani, das ist ein kleiner Anteil, ein kleines Vermögen von der Dunya gemeint. Und dafür verkauft er seine Religion. Und das ist das, was wir heute sehr, sehr oft sehen, liebe Geschwister. Das ist das, was wir heute sehr, sehr oft sehen. Menschen, die ihre eigene Religion, yani diese Gaben, die sie von Allah azzawajal bekommen haben, dass sie diese verkaufen, um die Dunya zu erlangen. Yani beispielsweise in den arabischen Ländern sieht man manchmal vielleicht yani solche chaotische Geschehnisse, dass der eigene Bruder seinen eigenen Bruder tötet, weil er vielleicht 50 US-Dollar bekommt oder ähnliches. Ja? Und er verkauft seine, und er verrät, und er übt Verrat aus, Hochverrat, und er tötet und er macht. Warum? Für ein weltliche Güter. Oder man sagt, ich verkaufe deine Religion, sage das und das über die Religion Allah subhanahu wa ta'ala oder über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und wir geben dir dies oder das, eine weltliche Güter, die vergänglich sind. Ja, und die Güter, die bleiben, sind die Taten bei Allah an Tag der Auferstehung sozusagen. Deswegen, liebe Geschwister, ist das Katastrophale, wenn der Muslim anfängt, die Dunya als sein Ziel zu sehen. Und ebenfalls sagt Allah Azza wa Jalla so ein Vers, sinngemäße Übersetzung, in dem er spricht und sagt, verrät, yani tut, übt keinen Verrat aus gegenüber, Allah Azza wa Jalla sagt in Surat al-Anfal, sinngemäße Übersetzung, o ihr, die ihr glaubt, yani übt keinen Verrat aus im Gegensatz zu Allah, in Bezug auf Allah und seine Gesandten auf. Und Verrat ausüben, die Geschwister, ist ja bekannt, was damit gemeint ist, dass man seine Religion verrät aufgrund von weltlichen Gütern. Und dieser Vers, die Geschwister, hat eine gewisse Geschichte oder hat einen Hintergrund, warum er offenbart wurde. Wie bekannt ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er über, wenn er vorhat, ja, die Schlachten zu führen, ja, oder Kriegszüge zu führen, hat er nie die Leute richtig damit vertraut gemacht, hier, guck mal, wir werden hier und hier angreifen und das ist der Ort und wir kommen von dieser Strecke und dann gehen wir da. Nein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatte eine gewisse Art und Weise, dies geheim zu halten. Und dies gehört zur Weisheit, liebe Geschwister. Dies gehört zur Weisheit, weil du weißt nie, wer in deinen eigenen Reihen sitzt. Du weißt nie, wer in deinen eigenen Reihen sitzt. Deswegen hat sich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam immer bekannt gemacht. Also wenn er vorhatte, hier dies anzugreifen oder hier Kriegszug zu führen, ja, hat er vielleicht angedeutet, dass es vielleicht von hier kommt. Aufgrund dessen, dass man seine Pläne nicht kennt. Warum? Weil unter den Menschen immer wieder welche sind. Und das sehen wir auch heutzutage. Und vielleicht auch in dieser Moschee. Dass Menschen, es gibt, liebe Geschwister, die vielleicht erst neu gekommen sind oder noch gar nicht so lange in der Jannah sind, und du siehst sie, wie sie yani unter die Menschen versuchen zu wandern, ja, sozusagen Vormänner. Die wandern sozusagen unter die Menschen und du siehst ihn, dass er erst gekommen ist, und er stellt dir komische Fragen. Yani, wo arbeitest du und was verdienst du eigentlich? Bist du verheiratet? Hast du schon Kinder? Wo wohnst du und wie ist und deine Familie und deine Eltern, deine Geschwister? Yani, der ist gestern vielleicht erst gekommen aus seiner Heimat oder egal woher, und heute siehst du, dass er dir solche merkwürdige Fragen stellt. Und ihr habt nicht damit zu tun, dass wir sagen, er will dir irgendwas antun oder ähnliches, aber wie uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im Hadith beibringt, zum guten Islam eines Menschen gehört es, das zu unterlassen, was ihm nichts angeht. Wenn dich eine Sache nicht angeht, hör auf, yani, unnötig darüber zu fragen. Und das ist das, was wir auch heutzutage sehen. Die Menschen, die wandern unter uns umher, ja, und du siehst, dass er erst gekommen ist, und er weiß schon alles über dich. Wie der Sheikh gesagt hat, yani, manche seiner Schüler, er hat gesagt, ich kenne ihn seit 8 Jahren, und ich weiß noch nicht mal, was er studiert. Ich weiß noch nicht mal, vielleicht, wie sein Vater heißt oder ähnliches. Warum? Weil es gehört zum guten Islam eines Menschen, das zu unterlassen, was ihn nicht angeht. Es gibt Menschen, die sind erst gekommen, der weiß schon, was du verdienst und woher du kommst und was du arbeitest und so weiter und so fort. Und davon sollte sich der Muslim schützen. Nicht, weil wir sagen, dass wir was zu verbergen haben, aber dies geht ihm nichts an. Denn wie man so schön sagt, wenn du jemandem das Vertrauen schenkst, oder wenn du jemandem deine Geheimnisse schenkst, ist es wie ein Schwert, das er eine gegen dich benutzen kann. Ja, heute verrätst du ihm das und das und das, und du verrätst ihm deine Ehegeheimnisse und das, was zu Hause ist und so weiter und so fort. Und morgen, übermorgen habt ihr Stress miteinander, und dann siehst du, dass die halbe Menschheit deine ganzen Geheimnisse schon kennt. Ja, deswegen, liebe Geschwister, auch wenn du denkst, den kenne ich und der ist gut, behalte immer deine, es gibt so eine Blackbox, wie der Sheikh gesagt hat, immer so eine schwarze Box, da sind die Dinge drin, die keiner anzugehen haben. Meine Familie, meine Kinder, meine Frau, meine Sohn, das sind Dinge, die gehen dich nichts an. Egal wie gut ich dich kenne, du kannst mich fragen, wie geht es deiner Familie, sagt der Kandidat, aber hör auf, Details zu fragen, ja, und so weiter und so fort. Warum? Weil zum guten Islam eines Menschen es gehört, das zu unterlassen, was ihn nicht angeht. Aber bei der Offenbarung von Mekka hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eine Ausnahme gemacht und hat gesagt, wann Mekka erobert wird. Und die Sahaba, die mit ihm waren, möge Allahs Wohlgefallen auf ihnen sein, wissen, wenn dies die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann wird Mekka erobert. Dann gibt es kein Wenn und Aber, und dann wird es nicht heißen, oh, vielleicht klappt es nicht, 50-50, sondern wenn Allah subhanahu wa ta'ala das so sagt, dann wird Mekka erobert. Einer der Sahaba, liebe Geschwister, ging hin und hatte Angst gehabt wegen seiner Familie und hat Verrat ausgeübt. Er ist hingegangen und hat auf einen Zettel geschrieben, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam plant, um die Mekka erobert wird und so weiter und so fort. Und hat dies mit einer Frau geschickt, ja, die zu dem Quraysh, auf dem Weg zu Quraysh war, zum Stamm von Quraysh, dass sie ihnen diesen Zettel überreicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bekommt natürlich die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala und weiß ganz genau, diese Frau sieht so aus, so aus, so aus, ist jetzt auf dem Weg nach Mekka, hat das und das dabei. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam schickte Ali radiallahu anhu und einige der Sahaba, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn sein, in diese Richtung. Geht zu der und der Frau, die hat eine Post dabei, was sie vorhat, in Quraysh zu übergeben. So haben sie diese Frau erwischt, die genau auf diese Eigenschaften, diese Beschreibung passt. Und haben ihr gesagt, gib uns deinen Zettel oder gib uns die Botschaft, die du dabei hast. Und so hat sie gesagt, ich habe keine Botschaft dabei. Und dann haben sie ihr gesagt, Wallahi, wenn du uns nicht die Botschaft gibst, werden wir sie dir entnehmen. Und entnehmen ist natürlich auch das Risiko gemeint, wir werden dich ausziehen und wir werden die Botschaft von dir nehmen. Aber so wie es war, liebe Geschwister, die arabische Frau von früher, ob sie jetzt Muslime oder nicht Muslime war, die arabische Frau hat eine gewisse Art von Stolz und Ehre. Wir reden auch von denen, die nicht Muslime waren. Yani, es war Tabuthema beispielsweise gewesen, dass sie sich nackt zeigt vor den Männern oder ihre Haare zeigt oder ähnliches. Deswegen, wie überliefert ist oder wie die Gelehrten darüber reden, dass sie sich versteckt hat sozusagen, um diese Botschaft aus ihren Haaren zu entnehmen, und hat es ihnen gegeben. Ali radiallahu anhu und die Sahaba, die mit ihm waren, gingen von zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und haben ihm diese Botschaft übergeben. Dann kommt wer ins Spiel? Natürlich Omar radiallahu anhu und sagt ihm hochgesandt bei Allah, lass ihn seinen Nacken schlagen. Mit Nacken schlagen ist nicht so ein Fleischfeld gemeint an den Nacken, sondern ist ab, das ist damit gemeint. Sagt ihm hochgesandt bei Allah, lass mich seinen Nacken schlagen, nee, lass mich ihn töten. Und die Art und Weise, schöne Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagt ihm, lass uns ihn zuerst mal befragen. Ja, und das ist die schöne Art und Weise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war. Sallallahu alaihi wa sallam. So gingen sie hin und haben ihn befragt. Und der Mann sagte, ja, der Sahabi sagte, O Gesandter Allah, ich habe keinen Zweifel darüber gehabt, dass Mekka erobert wird oder nicht. Denn wenn sie über Offenbarung ist, dann wird Mekka erobert. Aber jeder von den Sahabern hat gewisse Macht noch nach diesem ausgewandert sind. Sie haben immer noch Familie, sie haben noch eine gewisse Art von Macht. Eine so eine Macht, dass man nicht einfach hingeht und seine Kinder und seine Frau tötet oder in Gefangenschaft nimmt. Warum? Weil sie noch eine gewisse Stellung für die Menschen haben, auch wenn die Oberhäupter sozusagen ausgewandert sind. Aber ich habe niemanden, der von meiner Familie beschützt. Und aus Angst dessen, wenn Mekka erobert wird, gehen die Nicht-Muslime hin und töten die Familien der Sahaba und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich das gemacht. Also man sollte hier schauen, liebe Geschwister, auch wenn er Verrat geübt hat, aber nicht, weil er schaden wollte für die islamische Umma. Also man schaut seine Absicht. Er wollte nicht, weil er gesagt hat, okay, ich verrate ihnen das, dann wird Mekka nicht erobert. Oder ich verrate ihnen das, um die Muslime zu schwächen. Er wusste, wenn das die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann wird das passieren. Aber warum? Er hatte Angst um seine Familie. Und deswegen hat er das gemacht, liebe Geschwister, und dann ist rausgekommen, wer es war, ja, und warum er dies getan hat. Und hier, liebe Geschwister, sollten wir uns, also diese Ereignisse sollten wir uns vor Augen halten. Und es gibt immer wieder Menschen unter uns, deswegen, wie der Sheikh mehr und mehrmals jetzt erwähnt hat, achte immer darauf, wem du deine Geheimnisse erzählst, oder mit wem du zusammen bist, oder ähnliches. Wie yani, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, befreunde dich nur mit einem Mu'min an. Yani nur mit einem Mu'min. Befreunde dich nur mit einem Mu'min an. Und dein Essen soll nur ein Taqi, yani dein Essen soll nur ein Taqi essen, ein Vertrauenswürdiger, einer, der eine gewisse Furcht hat. Ja? Eine gewisse Gottesfurcht. Auch ebenfalls damit ist auch gemeint ein Vertrauen. Yani dem, wenn du weißt, dass er bei dir zu Hause ist, dass die Geheimnisse gewahrt werden und ähnliches. Ja, hier bedeutet nicht, ich kenne jemanden seit gestern, ich nehme ihn mit nach Hause, guck mal, das ist das Badezimmer, das ist das Schlafzimmer, ja, hier wird gegessen, hier wird das gemacht, hier wird das gemacht. Ja, die sind alles unnötige Dinge. Deswegen, liebe Geschwister, achtet immer darauf, mit wem ihr euch anfreundet und mit wem ihr über was redet. Und wenn jemand zu dir kommt, der noch frisch ist, der noch neu ist und auf einmal anfängt, dich über alles auszufragen, dann wisse, dass da irgendwas nicht stimmt und er vielleicht andere Ziele verfolgt. Und vielleicht gehört er genau zu denjenigen, die ihre Religion verkaufen, aufgrund dessen, weil sie einen gewissen Anteil von der Dunya bekommen. Und diese Personen sollten Allah als solche fürchten. Denn derjenige, liebe Geschwister, und das sollte man sich gut merken, derjenige, der seine Religion verkauft, um die Dunya zu bekommen, wird am Ende da stehen, ohne Dunya und ohne Religion. Derjenige, der seine Religion verkauft für die Dunya, wird am Ende da stehen, ohne Dunya und ohne Din. Ohne Dunya und ohne Religion. Und vielleicht eine Zunge, die du versuchst, die Nachrichten der Muslime zu verbreiten, stehst du eines Morgens auf und sie ist nicht mehr funktionsfähig. Und deine Ohren, mit denen du versuchst, immer Neuigkeiten zu hören, stehst du irgendwann auf und sie funktionieren nicht mehr. Und deine Augen, mit denen du versuchst, die Muslime zu verfolgen und zu verraten und so weiter und so fort, stehst du irgendwann auf und du hast kein Auge nicht mehr. Deswegen fürchtet Allah in dieser Hinsicht und wisset, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, wenn es um die Dunya geht, sehen wir die Dunya als Mittel zum Ziel, als Mittel zum Zweck und wir gehen auf ihr Meer. Und was die Akhira angeht, geht es darum, sich zu beeilen für die Vergebung Allahs Azza wa Jal.
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ فَالْمُؤْمِنُ مُطَالَبٌ أَن يُسَارِعَ إِن وَقَعَ فِي ذَنبٍ عَلَيْهِ أَن يُسَارِعَ لِلتَّوْبَةِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ وَحَتَّى يَصِلَ إِلَى دَارِ النَّعِيمِ انظروا إلى هذه الجنة العظيمة التي وصفها ربنا بقوله عرضها السماوات والأرض. ذكر العرض ولم يذكر الطول. تخيل انت بقى إذا كان عرضها السماوات والأرض ما طولها إيه؟ هي دار النعيم كما تعلمون في الأثار والنصوص إن آخر من يدخل الجنة له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشر أمثال وفي رواية مثل الدنيا وعشر أمثاله. ده أقل واحد وآخر واحد يدخل الجنة ما بالك بالمقربين وبالسابقين. فعليكم أن تحرصوا على هذا الوطن فهو الوطن الأصلي للمسلم وموطنك الأصلي. فآدم عليه السلام أول ما نزل فين؟ في الجنة. فده موطنك أيها المسلم. اوعى الدنيا والشيطان والهوى والنفس يبعدوك عن الموطن. هناك في دار أخرى عياذا بك اللهم من شرها النار وبئس المصير. وما ربك بظلام للعبيد سبحانه جل في علاه. يبقى لابد أن تسارع في الخير وأن تسارع في الصالحات وأن تتقي ربك جل جلاله في الدنيا وأن تعمل لدينك وأن تنصر إسلامك وأن تنصر نبيك عليه الصلاة والتسليم إن أردت أن تفوز في الدنيا والآخرة الذي خلق الخلق هو الله والذي يدبر الأمر هو الله. فانتبه لهذا جيدا وسريعا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مش لأي حد، الجنة دي جهزت وعدت لمن؟ لأهل التقوى فقط يا ولدي، للمتقين. أسأل الله أن نكون منهم ومعهم. ثم عدد لك بعضا من صفاتهم فقال الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه حال المتقي، ينفق من ماله ومن وقته ومن عمله ومن جهده لله عز وجل في جميع الأحيان، في وقت الرخاء ووقت الشدة. فالنفقة ليست في المال فقط، ولكن في الأعمال وفي الأخلاق. فهؤلاء المتقون لهم صفة عجيبة جدا، هم منفقون على كل حال. الذين ينفقون في السراء والضراء، السراء يعني الرخاء والسعة، والضراء يعني الشدة والضيق. ولذلك وصف الله الصحابة وامتدحهم الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة على شدة الحاجة وشدة الفقر، يؤثر أخاه على نفسه. ده المؤمن، ده التقي. يا الله، آه لو قرأنا القرآن بتدبر، تخيل وصل درجة الإيمان إن الأنصار يخرجوا من كل ما يملكون من أجل إخوانهم، مش من أجل الإضرار بإخوانهم، من أجل عرض الدنيا قليل. شوف الأنصار يخرج من ماله عشان إخوانه من المهاجرين، يا فاستحقوا المدح من الرب جل جلاله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شدة الفقر والحاجة، لما النبي أخى بين المهاجرين والأنصار، فأخى بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه وسعد بن الربيع. عبد الرحمن من المهاجرين، سعد بن الربيع من الأنصار من المدينة. وسعد بن الربيع كان ثريا، يعني كان من أسرى أثرياء المدينة، يعني بلغة العصر قول ملياردير. تخيلوا عبد الرحمن جاي من مكة، ترك الدنيا واللي فيها من أجل الدين. أرأيتم أناسا أمثال هؤلاء يتركوا الدنيا بما فيها من أجل دينهم، وناس من أجل فتات من الدنيا يتركوا الدين؟ يا رب سلم، إيه اللي بيحصل للأمة ده؟ عبد الرحمن بن عوف يسيب كل ما يملك من أجل الإسلام، يخرج من الدنيا كده مهاجرا إلى الله ورسوله. صهيب الملقب بالرومي رضي الله عنه وأرضاه، لما جه هاجر من مكة وكان تاجرا في مكة عنده أموال كثيرة، قريش استوقفته، رايح فين؟ جئتنا صعلوكا، ومعنى صعلوك في اللغة يعني فقير، فكثر مالك بيننا، يعني تجرت وعندك أموال والآن تريد أن تذهب به إلى محمد، لن يكون لك ذلك. قال خذوا مالي وخلوا سبيلي. قالوا نفعل. فأعطاهم كل ما يملك يا شيخ كامل، يعني أعطاهم اللاجة وكل اللي فيها، مش بس كده واللي في الكونت كمان، كل يا شيخ كامل، ولو السيارة خذوا كله، المهم أنصر الإسلام، المهم إيه؟ أنصر الدين. رجال، مش القرآن سماهم رجال؟ استحقوا هذه الصفة، من المؤمنين رجال. فالرجولة صفة ما هيش جنس، الجنس ذكر وأنثى، إنما الرجولة دي صفة يا ابني. فكم من ذكر لا يرقى إلى أن يكون أنثى، والله العظيم لا يرقى، وكم من أنثى تتصف بكمال الرجولة في أخلاقها ودينها وحبها للإسلام ونصرتها للدين. فقال القرآن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الأمة فيها الرجال إلى قيام الساعة، رجال لهم بصمات وعلامات لنصرة هذا الدين في كل زمان ومكان. يا صهيب خذوا مالي كله وخلوا سبيلي، وترك كل ما يملك يا فيصل من أجل الإسلام وهاجر إلى النبي. فماذا قال له النبي؟ قال له: ربح البيع أبا يحيى، تجارة رابحة، هنيئا لك الجنة. الله أكبر، ترك دنيا من أجل جنة، من أجل دين، من أجل المسلمين، من أجل عز الدين، مش يترك دين من أجل ورقة ولا يورو ويخون بني جلدته وبني دينه من أجل إيه يا مسكين؟ وأنت لن تطعم إلا ما قدره الله لك، عشان ترتاح خالص بقى، لن تطعم إلا ما قدره الله لك، ولن تشرب إلا ما قدره الله لك، ولن تحيا إلا الوقت الذي قدره الله لك. ربح البيع أبا يحيى. فعبد الرحمن بن عوف كذلك كان تاجر وكان سالي، ترك كل شيء في مكة، المهم هاجر. طيب هنأخي بينك وبين سعد بن الربيع، ماذا قال سعد؟ ثري ثري، قال: يا ابن عوف، شوف شوف الإثار، أنت تعلم أني من أسرى أهل المدينة مالا، أنت عارف أنا مين، سعد بن الربيع، فانظر إلى مالي، لك الشطر ولي الشطر، أقسم مالي بيني وبينك نصفين. الله، طب ما يكفي يا سعد أن تعيشه تسكنه عندك ويأكل ويشتر لغاية ما يشوف شغلانة ولا إيه، صح؟ يكفيك هذا؟ لا لا لا، مش الرجال دول، أنا أعطيك نصف ما أملك وتحت زوجتان. طب قلنا المال ممكن، وتحت زوجتان، هي سعد في إيه؟ أطلق إحداهما وتتزوجها أنت. طب ما تجوزني واحدة أخرى، مش لازم يا. لا، ما هو ده، ما يعني إيه بقى إثار؟ أطلق إحدى زوجتي فإن اعتدت تزوجتها أنت. الكلام ده حقيقي يا جماعة، الناس دول فعلا كانوا بشر، والله كانوا بشر، والله كانوا بشر، ولكن رباهم النبي على مائدة القرآن، كانوا رجال، الله اختارهم لنبيه، الجلد ربنا اختاره للنبي. شوف اختيار ربك بقى، اختار جيل عجيب للنبي محمد. علشان كده الإسلام وصل لنا، الإسلام جالنا على أعناقهم وعلى جهودهم وعلى بذلهم، وإحنا بنضيعه، وإحنا بنخون، وإحنا بنهدم. الله أكبر. طب نرجع بقى لعبد الرحمن بن عوف، دي فرصة بقى يا ابن عوف، مال بلا تعب وبلا شغل هتبقى ملياردير أو مليونير، مش هتشتغل، وكمان زوجة. الله أكبر، إيه رأيك؟ قال: يا أخي يا سعد، بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق، مش أنا اللي أقعد من غير شغلانة، مش أنا اللي أخذ فلوس كده بدون تعب. لا لا، مش الجيل ده يا جماعة، مش الجيل ده، الجيل ده لا، استنى، مش ما كان في أهل الصفة؟ أيوة كان في أهل الصفة يا أخويا، أنت عارف دي، عارف إن في أهل الصفة، عارف ما؟ أيوة، ليه أهل الصفة؟ ليه؟ المدينة مواردها ضيقة خالص، الأعمال فيها قليلة جدا، جي قد سكان المدينة تاني، فما كانش في عمل، فاللي مش لاقي عمل يعمل ايه؟ يروح جاي المسجد. بيت المسلمين اهو، المسجد، المسجد بيت كل تقي، فيقعدوا في المسجد يصلوا ويبحث الله عمل يروح يشتغل، فما فيش عمل يروح قاعد فين؟ في المسجد. النبي يعمل معهم ايه؟ اذا جات له صدقة يطلعها لأهل الصفة في المسجد ياكلوها. علماء، طلاب علم، ها، حريصين على خدمة الدين ونصرته. طيب، منهم رواية الإسلام الأعظم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، النبي جات له هدية يشاركهم معاه وياكلوا سوا، كان عددهم قريب من 400 وصل لغاية 70 أحيانا. ليه؟ كلهم يجد عمل بيروح يشتغل ويروح يتاجر. معاذ بن جبل الذي قال عنه النبي أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل عارفين كان بيشتغل إيه؟ بيروح يشتغل أجير في أرض زراعية يرويها بالذنب على تمرات، ياخد فلوس ياخد تمرات ياكلهم، أجريته طول النهار بيشتغل بالشدوف. عالم الصحابة، عالم، مش قاعد ما شاء الله ومرح راح له يربي كرش بده ياكل ويشرب وما يشتغلش، وبياخد المال منين؟ شوف انت ده بياخد منين؟ بيشتغل ايه يا شيخ علاء؟ قول لهم عارف الشدوف؟ هقول لك شدوف. يعني يجي عند البير المية يعملوا ثلاث أعمدة من خشب كده ومعلقين الدلو بحبل، ينزل الدلو يملى من البير ويطلع طول النهار عشان يملى الأرض. فدي تشفق لدرجة انه في مرة خارج من العمل في طريق قابل النبي على بعد، تخيل بقى، ودي مشققة من الأرض الزراعية، العالم فقيه الصحابة، دي مشققة كلها طين، النبي جاي من على بعد. فقال لئن لقيت النبي لأصافحنه وأنا أخشى أن تؤذي يدي يد النبي. شوف حبهم للنبي، خايف يسلم على النبي ده عشان يؤذي النبي. ما اللي بيضر الإسلام دول من المسلمين؟ ده خايف يأذي إيدي النبي بس بإيديه. شوف حب الصحابة للدين والإسلام ولنبي الإسلام. ترى تعمل إيه يا معاذ؟ لا أنا هبعد، همشي من طريق آخر. فرآه النبي فدعاه، يا معاذ بن جبل انتظر لحظة، ألا تحب أن تصافح رسول الله؟ مش عايز تسلم على النبي؟ الله أكبر. قال بأبي أنت وأمي يا رسول، لكني خشيت أن تؤذيك يدي، أنا خايف لأنه. قال يا معاذ هذه يد يحبها الله ويحبها رسول الله، الإيد اللي بتشتغل، الإيد اللي بتنتج. الله أكبر. رجال، في أهل الصفة كانوا إيه؟ أصحاب أعذار، ما فيش عمل. طب ننتظر ونبحث عن عمل. الشاب خلص الدراسة، بعد ما خلص منتظر فرصة عمل، فبيقدم أوراقه، طر يقعد شهرين ثلاثة سنة لا حرج. الرجل بيبحث بيترك الأبواب، ما فيش لسه فرصة جات له عشان يشتغل. إنما التاني ده قاعد ليه؟ إيه اللي ما قاعد هولنا كده يا ابني؟ انت ما تكونش عار على الإسلام والمسلمين، قوم اشتغل، قوم اشتغل. هل يرضيك ان ايدك تبقى من تحتك انت تروح تطلب، تروح تطلب كل شوية ادوني؟ فين بيقولوا ايه؟ بيقول لهم ايه؟ ما انت في شغال في الدولة وعاد بيقولوا ايه؟ شو اللي جنك؟ وين اجيلك فرتش؟ شو اللي جنك؟ عايز ينفع الكلام ده يا مسلمون؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع العار ده؟ وبعدين بتقول الشيخ زعلان ليه والشيخ نحن لا نعمل ليه على حال المسلمين. شوف ابن عوف قال يا أخي بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلاني على السوق أروح أشتغل، أروح أتاجر، ما قالش دي فرصة. طيب راح أشتغل ابن عوف، بعد زمن قليل جدا رجع للنبي وعليه أثر صفرة، يعني تزوج يا ولد عبد الكريم كده وعليه أثر الصفرة كده. فالنبي سأله فقال تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار. قال وكم أمهرتها؟ قال قدر نواة من ذهب. الله أكبر، بقى تاجر وعنده أموال رجال. هو ده الدين يا جماعة، هو ده الدين، هو ده إسلامنا، هو ده ديننا، دين عمل، دين نفق وجود وكرم. فأدي أهل التقوى الذين ينفقون في السراء والضراء، ولو كلمنا عن النفق مش هنخلص، مش هنقص الوقت، والكاظمين الغيظ لا تغضب. ازاي لا اغضب يا رسول الله والغضب فطره؟ لا تعمل بمقتضى الغضب، يعني انت هتغضب لكن لما تغضب تذكر انك مسلم، ولما تغضب خلي غضبك لله فقط، احفظ ذا كويس، اوعى تغضب لنفسك ولا الدنيا، اغضب لله، اغضب لله. مشكلتنا ان معظم الغضب ليس لله الا من رحم ربي وعصم، ازعل لحاجة شخصية، ما غضبش للدين، ما غضبش لانتهاك حرمات الاسلام، لا اغضب لنفسي، دي المشكلة. ما غضبش للتضييق على دعوة واغضب وصور، ما غضبش لما حد يغتاب عالم او داعية او طالب علم، ما غضبش لله وقول له اتق الله يا فلان انت بتهدم دعوة، لا لو مسني انا شخصيا اغضب، لكن يهدم دين، يهدم دعوة، يطعن في العلماء، يطعن في الدعاء، عادي ما بغضبش، بكون فرحان وبسمع وهز راسي كمان. فما قال القرآن وفيكم سماعون لهم، مشكلة خطيرة جدا. يبقى اغضب لله يا ابني اذا انتهكت الحرمات، اغضب، ولما تغضب انضبط بقواعد الاسلام، واياك ان تغضب لدنيا او لنفس، لان القرآن يقول والقاذمين الغيظ. طب اختلفتم، اقذم غيظك وتذكر انك مسلم وعامله بالاسلام، عامله بضوابط الاسلام لانك مسلم. انا مسلم، وما دمت مسلم انا غضبي يختلف عن غيري، اغضب للدين واغضب انتهاك الحرمات، لكن كيف اتصرف، كيف اربي، ليه ضوابط وليه منهج بسير عليه. لا تغضب اي لا تعمل بمقتضى الغضب، اقذم الغيظ يعني سكن النفس عن فوران الغضب. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على إمضائه خيره الله يوم القيامة من أي الحور العين شاء، أو كما قال النبي. شوف الجزاء العظيم ده، إنك تقضي من غيظ، تعال يوم القيامة اختار اللي انت عايزه من الحور العين. الله أكبر. طبعا ممكن الزوجات يزعلنا دلوقتي، لا ما تزعليش، انت هتكوني سيدة الحور العين، زي بعض الدعاء الله يفارق له بيحكي قصة كده، شيخ بيتكلم عن الحور العين في يوم الجمعة، وعمال بقى يعدد بقى حسنهن وجمالهن، يقول لك ولي المؤمن أول ما يوصل للجنة يروح كده يدخل في ملكه بقى الأصل بتاعه كده، يلاقي مجموعة من النساء يا سلام على حسنهن وجمالهن، يروح داخل يدور زوجاتي من الحور، ليس هؤلاء، ليس من هؤلاء الخدم، دول الخدم بتوعهم، طيب فين ادخل، يخش كمان يلاقي اجمل منهن، بس هم دول، لا لا لا، هن الوصفات. ايه ده، ايه ده، يعني دول كانوا خدم ودول امال الزوجات شكلهن ايه ده؟ فيقول لك واحد قاعد منسجم وبيطلع الخطبه مبسوط قوي، وكله بقى اذان مصغيه، ده ايه ده؟ ده فقال فجاه يدخل الى غرفه فيجد زوجته في الدنيا. قال له يا عم الشيخ، يا عم الشيخ راجع الكلام ده الله يكرمك، لا يكون الحديث ده ضعيف يا عم الشيخ. قال له ما ده كله روح، تكون السيده يا عم الحاج ما تزعلش الله يبارك لك، وهتكون أجملهن بصلاته، بصلاتها وصيامها وتقواها لربها. فنقول للأخت ما تزعليش، هتكوني عسل قوي في الجنة إن شاء الله، يعني هتكوني سيدة الحور العين. ولك الحمد لله. هشوف بقى كظم الغيظ وجزاؤه. والعافين عن الناس، اعفو ربك عفو، والعفو يحب منك ان تكون عفوا، اعفو واصفح. والله يحب المحسنين. ده اللي احنا عايزينه ده. والله يحب المحسنين. شوف اقترن الأعمال دي بالإحسان رفعك إزاي وجعلك محبوبا عند الله. ذكرت لكم قصة أحد السلف كان له خادم طلب منه وضوءا يجيب له ماء عشان يتوضأ. الخادم راح يجيب الماء وكان ماء ساخنا فتعثرت قدمه فسكب الماء على سيده. يعني هو جاي شايل المية تعثرت قدمه في الأرض فراح الماء جاي على مين؟ على سيده. ماء ساخن غاضب سيده. تخيل انت في الموقف ده بقى غلامك خادمك. فالغلام كان فقيها وكان يعلم شيمة هؤلاء الرجال مع القرآن وقفين. قال سيدي الأغضبان بقى قال الله تعالى والكاظمين الغيظ. شفت الغلط ما شاء الله عليه. قال كظمت غيظي خلاص. فقال الغلام والعافين عن الناس قال عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين. قال اذهب فأنت حر لوجه الله. يلا علم رجال يقف مع القرآن. قف مع القرآن ففيه النجاة. إذن العفو والصفح وكظم الغيظ والنفقة إذا اقترنت بالإحسان كان لها فضل عظيم. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. طيب الآن حد يأذن وبعد الأذان الترجمة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قال المقبلات في الشيستة إن دين بيا دار الغيب بيا الله عز وجل über die Dunya spricht im Koran und wie Allah subhanahu wa ta'ala über die Akhira spricht im Koran. Und wir haben erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er über die Akhira spricht, dass er gewisse Art und Weise erwähnt hat, wie beeilt euch zur Vergebung eures Herrn oder ähnliches. Ja, die Dinge, die damit verbunden sind, dass man sich beeilen sollte, dass man einen gewissen Prozess ja, beschleunigen sollte, um das Ziel zu erreichen. Und wenn es um die Dunya geht, sagt Allah, also es geht in gemäßigter Form oder gemäßigter Art und Weise umher, um uns zu verdeutlichen, dass die Dunya nur ein Mittel zum Zweck ist, ja, ein Mittel, um das Ziel zu erreichen und nicht das Ziel an sich. Ebenfalls, wenn wir diesen Vers lesen und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn, liebe Geschwister, damit ist auch gemeint, wenn du gesündigt hast und jeder Mensch von uns sündigt. Wenn du sündigst, dann beeile dich zur Reue zu deinem Herrn. Und beeile dich im Verlangen der Vergebung von deinem Herrn. Und beeile dich ebenfalls, wenn du in die Situation gekommen bist, dass du gesündigt hast, beeile dich, um die Vergebung von Allah zu erhalten. Beeile dich und beeile dich damit, die Reue zu praktizieren, dass du bereust bei Allah subhanahu wa ta'ala, um im Endeffekt das Paradies zu erreichen. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala an diesem Vers sagt. Und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten. Und um einen Paradiesgarten. Liebe Geschwister, das Paradies ist der ursprüngliche Wohnort des Menschen. Und wie ihr wisst, Adam a.s., unser Vater Adam a.s., das erste, wo er war, war ein Paradies. Bis er aus gewissen Weisheiten dann vom Paradies vertrieben worden ist. Aber die ursprüngliche Wohnstätte des Menschen ist das Paradies. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier,
und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Und je erstaunlich ist, Allah spricht hier über die Breite des Paradiesgartens, nicht über die Länge. Und subhanahu wa ta'ala sagt hier, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Und wie Sheikh erwähnt hat, wenn das die Breite ist, wie ist dann erst die Länge? Und wie ist dann erst die Länge? Aber ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wem dieser Paradiesgarten gebührt, in dem am Ende des Verses erwähnt, er ist für die Gottesfürchtigen bereitet. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet. Und das ist das, liebe Geschwister. Den Lohn von Allah bekommen die Gottesfürchtigen. Diejenigen, die Allah fürchten. Diejenigen, die einen Schutzwall geschaffen haben zwischen sich und dem Zorn. Ja, und dem Zorn und der Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal, liebe Geschwister, ebenfalls sagt Allah azza wa jal weiterhin, indem er jetzt diejenigen beschreibt, wem dieser Paradiesgarten gebührt. Allah azza wa jal sagt, ihnen gebührt der Paradiesgarten, und dann erwähnt er deren Eigenschaften, indem er sagt, diejenigen oder die, die in Freude und Leid ausgeben. Diejenigen, die in Freude und Leid ausgeben. Und das ist das, was ein bisschen schwer ist, liebe Geschwister. Also viele von uns kennen, also die Art und Weise des Menschen ist, dass er in Freude ausgibt. Wenn es ihm gut geht und ihm geht es finanziell gut und alles läuft gut und so weiter und so fort, diejenigen, die in Freude ausgeben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, diejenigen oder die in Freude und Leid ausgeben. Diejenigen, die in Freude und Leid ausgeben. Und dies, liebe Geschwister, sehen wir in der Zeit, als die Mekka-Bewohner, die Muhajirin, in denen sie die Hijra vollzogen haben und nach Mekka gekommen sind. Und aufgenommen wurden sie von den Ansar, das sind die ursprünglichen Medina-Bewohner, und Ansar. Und Muhajirin sind diejenigen, die die Hijra praktiziert haben von Mekka nach Medina. Die Hijra kann man verschiedene Arten und Weisen vollziehen, aber wir reden jetzt von der Hijra von Mekka nach Medina. Sie wurden von den Ansar aufgenommen. Schaut euch an, liebe Geschwister, wie die Generation ist, die vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erzogen worden ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier den Paradiesgarten, er gebührt diejenigen und so weiter und so fort, und sagt er, die in Freude und Leid ausgeben. Schauen wir uns an, wie deren Zustand war. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat die Brüderlichkeit geschaffen, indem jeder der Ansar einen Muhajir sozusagen aufgenommen hat. Und so ist es vorgekommen, dass Abdurrahman ibn Auf und Sa'd ibn Rabi', liebe Geschwister, dass diese zwei zusammengekommen sind. Sa'd ibn Rabi', liebe Geschwister, könnte man heute mit einem Milliardär sozusagen vergleichen. Er hatte sehr, sehr viel gehabt, ihm ging sehr, sehr gut. Aber Rahman ibn Auf, ihm ging es ebenfalls sehr, sehr gut. Aber bevor er die Hijra vollzogen hat. Und dann hat er die Hijra vollzogen und dann kamen sie zusammen. Schaut euch an, liebe Geschwister. Sa'd ibn Rabi' sagt zu Abdurrahman ibn Auf, du weißt, wer ich bin. Damit will er ihm sagen, hör mal zu, du weißt, wer ich bin, was ich alles habe und so weiter und so fort. Du weißt, wer ich bin, du kennst meine Stimme. Das Vermögen wird geteilt. Die eine Hälfte bekomme ich und die andere Hälfte bekommst du. Und ich habe... schauen wir uns das zuerst mal an, bevor wir das andere erwähnen. Er sagt ihm, ich habe so viel Vermögen. Ja? Die eine Hälfte gebührt mir, die eine geteilt ist, und die andere Hälfte gebührt dir. Und ich schaue mal, heutzutage, wie der Chef erwähnt hat, sehen wir traurigerweise viele Muslime, die träge sind, um arbeiten zu gehen. Wir reden jetzt nicht von den Muslimen, die keine Arbeit finden, und wir reden nicht von den Muslimen, die studiert haben und jetzt vielleicht die Bewerbungsfrist abwarten und so weiter und so fort. Oder die Muslime, die krank sind, oder die Muslime, die arbeitsunfähig sind. Wir reden von den Muslimen, die fit sind, die arbeiten können, die nicht irgendwie abwarten wegen Bewerbung oder ähnliches. Aber diejenigen, die den ganzen Tag in der Moschee sitzen und sie schieben sich einen Bauch vor sich her, ja, und egal welche Anlass es gibt, sei es jetzt Essen in der Moschee oder ähnliches, immer sind sie die Ersten, aber er arbeitet nicht. Warum? Weil er vom Staat lebt. Weil ihm diese Angelegenheit gefällt, ihm gefällt es, vom Staat zu leben. Der muss nichts machen und der bekommt Geld. Und die sollte nicht der Zustand eines Muslims sein. Ein Muslim ist nicht so. Und ich wiederhole nochmal, wir reden von dem Muslim, der gesund ist, der arbeiten kann, der jetzt nicht irgendwie großartig, weil es gibt Brüder, die studieren, der macht seinen Master fertig und dann muss er halt abwarten. Der schreibt Bewerbung, vielleicht klappt es nicht, dem bleibt nichts anderes übrig. Von denen reden wir nicht. Wir reden von demjenigen, der fit ist, der arbeiten kann, der die Erlaubnis hat, in diesem Staat zu arbeiten, der alles hat, ja, aber trotzdem macht er nichts. Warum? Weil es ihm gefällt, vom Staat zu leben. Und das ist nicht die Art und Weise des Muslims. Eine Sa'd ibn Rabi', die Geschwister, nachdem er ihm sagt, hör mal zu, guck mal, stell dir vor, ein Millionär kommt zu dir, der hat so viel Kohle, und er sagt dir, er nimmt dich auf. Und er hat so ein magisches Herz, warum? Weil sie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erzogen worden sind, und er sagt dir, die Hälfte ist mir, die andere Hälfte ist dir. Nee.
Man würde nur noch so Dollarzeichen in den Augen sehen. Jeder wird sich freuen. Die Hälfte mir, die Hälfte dir. Der hat so viel, der so. Ich brauche gar nichts mehr machen. Ich habe ausgesorgt. Und nicht nur das. Dann kommt der Bruder schlicht hin. Und dann sagt er ihm, und ich habe zwei Frauen. Ich lasse eine, wie du möchtest. Ich werde mich von einer scheiden lassen. Wenn die Frist, also die Wartezeit abgelaufen ist, darfst du sie heiraten. Kommen wir zurück zur Sache. Der sagt, die Hälfte des Vermögens gehört dir und meine Frau gehört dir. Bedeutet, der Mann, der wird eine Frau haben, der wird Kohle haben, der wird alles haben. Und was sagt ihm Abdurrahman ibn Auf? Möge Allah Azzawajal Barakah dein Vermögen geben und deinen Angehörigen geben, aber zeig mir bitte nur den Weg zum Markt. Was sind das für Menschen? Subhanallah. Was sind das für Menschen, die dich wissen? Guck mal, was der für ein Angebot bekommt. Guck mal, was der für ein Angebot bekommt. Und dann sagt er ihm, möge Allah Barakah geben in dein Vermögen und in deine Angehörigen, ja, zeig mir bitte nur den Weg zum Markt. So waren sie erzogen worden vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dass er arbeiten sollte für seine Kohle, dass er arbeiten sollte für sein Geld, dass er von dem essen soll, was er selbst geleistet hat, dass er geschwitzt hat dafür, dass er das bekommen hat, das bekommen hat, das bekommen hat. Ja? So sollte der Muslim sein. Dass er nicht einfach nur, wie der Prophet Muhammad auch schon sagt, die obere Hand ist besser als die untere Hand. Warum willst du immer die untere Hand sein, immer nur unten? Gibst du mir, Bruder, gibst du mir, gibst du mir. Ich bin angewiesen, der Bruder ist angewiesen, der Bruder ist angewiesen, gib, 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 gib. Warum bist du nicht derjenige, der oben ist? Wenn jemand braucht, du gibst. Ja? Der Muslim sollte nicht faul sein in dieser Angelegenheit. Also die Geschwister weniger, wie das passiert ist. Ebenfalls Suhaib al-Rumi, der wurde Rumi genannt, aber der ist nicht aus Rom, sondern weil er die Sprache gesprochen hat, den Dialekt von ihm gesprochen hat, nicht, dass man denkt, er ist aus Rom, sondern das war sein Spitzname sozusagen gewesen. Ja? Die Geschwister, der war ebenfalls super reich gewesen in Mekka. Der war super, super reich gewesen. Und dann wollte er die Hijra vollziehen. Und an den Grenzen zu Mekka warten die Leute von Quraysh. Du bist unter uns groß geworden. Du hast Handel unter uns getrieben. Du bist zu einem Mann geworden. Du bist zu einem reichen Mann geworden. So einfach lassen wir dich nicht gehen. Was sagt er? Nimm mein ganzes Vermögen. Lass mich nur die Hijra vollziehen. Haben sie gesagt, okay. Muss ich mal die Schwestern, was sie machen wollten für die Religion und was. Also du musst dir überlegen, wenn dein ganzes Vermögen, es ist nicht so, dass er noch irgendwo einen Bausparvertrag hat oder so, den er geheim halten konnte, sondern er sagt ihm, ich gebe dir mein ganzes Vermögen. Bedeutet, die Geschwister, der ist aus der Dunja sozusagen raus. Er hat alles, was er hatte, ist jetzt weg. Warum? Einfach nur, dass sie diese Hijra vollziehen können, um das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Und nachdem er die Hijra vollzogen hat, kam er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat ihm gesagt, einen super Handel hast du gemacht, ja Suhaib. Einen guten Handel hast du gemacht, liebe Geschwister. Deswegen ist auch das, was Allah azzawajal anspricht, wenn wir sehen, wie die Ansar, die Muhajirin aufgenommen haben, das sind wirklich Menschen gewesen, die ausgegeben haben auf dem Weg Allah azzawajal. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, ungemäß Übersetzung, von den Gläubigen gibt es Männer, die das Versprechen mit Allah einhalten bis zum Ende des Verses. Und mit diesem Wort Männer, dass sich unsere Schwestern jetzt nicht vernachlässigt fühlen, dieses Wort Männer ist eine Eigenschaft und nicht die Geschlechtszugehörigkeit. Weil viele lesen diesen Vers, von den Gläubigen gibt es Männer, die das versprechen mit Allah, okay, das sind nur die Männer. Wie der Sheikh erwähnt hat, man lernt immer wieder Neues dazu, Alhamdulillah, aber wie der Sheikh erwähnt hat, dieses Wort, was hier erwähnt ist, das zeigt die Eigenschaft, nicht die Geschlechtszugehörigkeit. Nicht, dass man sagt, okay, Frauen gehören nicht dazu. Denn viele, viele Frauen haben den Stellenwert der Männer erlangt, der Männlichkeit der Männer erlangt, in ihrer Art und Weise, Liebe zur Religion, Liebe zu Allah, und viele Männer, sind schon fast Frauen geworden. Deswegen, das Wort Männer hier ist eine Eigenschaft, liebe Geschwister. Vielleicht mag jetzt der eine oder andere sagen, okay, jetzt habe ich die Ahl-Sufa, die Leute, die in der Moschee saßen und angewiesen waren und so weiter und so fort, die haben doch auch immer in der Moschee gesessen und haben gewartet und gewartet und gewartet. Ihre Anzahl war manchmal variierte, wie der Sheikh erwähnt hat, von 70 zu 400. Es war immer irgendwas so dazwischen. Mal waren es sehr viele, mal waren es weniger. Die Geschichte von diesen Ahl-Sufa, die Geschwister, war immer nur Folgendes gewesen. Das waren nicht Menschen gewesen, die faul waren zum Arbeiten. Sondern, muss ich überlegen, Medina wird jetzt überschwemmt von Menschen. Es gibt jetzt mehr vielleicht Nachfrage nach Arbeit, als der Markt eigentlich hergeben kann. Und diese Menschen hatten dann keine Arbeit gehabt und deswegen haben sie dann in der Moschee gesessen, um vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu lernen. Wenn Arbeit gekommen ist, sind sie hingegangen, haben ein bisschen gearbeitet und dann wieder zurückgekommen. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Geschenke bekommen hat oder Spenden bekommen hat, hat er es ihnen gegeben oder mit ihnen geteilt und so war die Art und Weise.
Und zu diesen Männern, liebe Geschwister, nicht, dass jemand sagt, okay, das waren faule Muslime gewesen, zu diesen Männern gehört einer der gewaltigsten Überlieferer der Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Abu Huraira radiallahu anhu. Ja? Und ebenfalls, wie der Sheikh erwähnt hat, der Mu'adh ibn Jabal, über den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Rahmatullah, über den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, yani der Wissendste von meiner Umma, was Halal und Haram angeht, ist Mu'adh. Der Wissendste meiner Umma. Der Wissendste meiner Umma, Mu'adh. Und was hat Mu'adh gemacht, liebe Geschwister? Er hat gearbeitet, und zwar war das so Brunnentätigkeit, um Land zu bewässern. Ja, du hast hier so zwei, drei Bretter, ja, und an denen haben Seile gehangen, hast den runtergelassen, hast den anderen dann hochgezogen, das Wasser genommen und dann den anderen und so weiter und so fort. Und Mu'adh radiallahu anhu hat gearbeitet, nicht um 10 Euro die Stunde zu bekommen, 15 Euro die Stunde zu bekommen oder ähnliches mehr. Er hat für Datteln gearbeitet, zum Essen zu bekommen. Hat für die Datteln gearbeitet, damit er ein bisschen was isst. Und so war eines Tages überliefert, dass Mu'adh radiallahu anhu am Arbeiten war. Und dann hat er von Weitem gesehen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist. Und dann hat er sich gedacht, subhanallah, die Hände waren schon schmutzig und vielleicht waren sie vielleicht ein bisschen gerissen und Blut oder ähnliches. Und dann hat er gesagt, so kann ich nicht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam begrüßen. Ich möchte nicht, dass meine Hand ihm vielleicht Schaden oder Schmutz zufügt. Guck mal, ihre Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Manche Menschen oder sogenannte Muslime heutzutage, der tut Allah verraten und die Religion verraten und lästert über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und lacht die Praktizierenden aus und empfindet dabei überhaupt keine Schändlichkeit sozusagen. Mu'adh radiallahu anhu sagt sich nur, wenn ich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sehe, dann muss ich ihn begrüßen. Aber so kann ich ihn nicht begrüßen. Also nehme ich einen anderen Weg und ich gehe weg. Ja, nee, guck mal, er ging nicht weg, weil er sagte, ich habe keinen Bock, ihn zu begrüßen. Erhaben. Aber einfach nur, so kann ich nicht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegenüberstehen. Und dann hat ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesehen, ja Mu'adh, möchtest du nicht den Gesandten Allah begrüßen? Und dann ist er gekommen. Und dann hat er gesagt, oh Gesandter Allah, ich habe nur so und so und ich wollte dir sozusagen keinen Schaden, keinen Schmutz sozusagen zufügen. Und dann hat er gesagt, das ist die Hand, die Allah und sein Gesandter lieben. Ja, eine arbeitende Hand, liebe Geschwister. Und nicht faule Muslime, die nur rumsitzen, auf Kosten vom Staat leben. Das sind Dinge, die nicht einem Muslim gebühren. Und ich wiederhole nochmal. Nicht, dass jemand falsch versteht, wir reden über diejenigen, die arbeiten können, nicht krank sind, nicht irgendwie wegen Studium, Wartezeit oder ähnliches, ja, sondern diejenigen, die volle Möglichkeit hätten, aber er schreibt einfach keine Bewerbung und macht nichts. Warum? Weil Papa Staat das Ganze bezahlt. Nach einer Zeit, wie wir erwähnt haben, also Rahman ibn Auf, liebe Geschwister, eine kam und hat gesagt, zeig mir nur den Weg zum Markt. Und nach einer Zeit hat er Geld bekommen und hat geheiratet und ihm ging es wieder gut. Und so sollte die Art und Weise des Muslims sein. Dann fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort, indem er sagt, diejenigen, die in Freude und Leid ausgeben und ihren Grimm zurückhalten. Al-Ghadab, ja, diejenigen, die ihren Grimm zurückhalten. Al-Ghadab, Grimm, vielleicht der eine oder andere kann sich das darunter vorstellen. Ein Grimm ist ein Ghadab gemeint und ebenfalls den Zorn zu zürnen, indem du den Zorn zurückhältst. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, derjenige, der seinen Zorn zurückhält, obwohl er ihm freien Lauf geben lassen könnte, der darf sich am jüngsten Tag von Horen einen aussuchen, wen er möchte.
Allah
weiß nicht. Okay, das war ein Kamen-Chicken-Kai, der seine Frau zuhört. Der darf sich von den Horen einen aussuchen, wen er möchte, subhanallah. Hier erwähnt der Sheikh eines Tages, war ein Sheikh gewesen, und er hat eine Khutbah gehalten, und er hat über Horen einen gesprochen, und hat angefangen zu reden, und die Horen einen, die sind so, und ihre Schönheit, und die Körperstatur, und ihr wisst, dass einer sich wie Birnen und das so und das so und das so. Und hat eine die Hodelein, da hat gesagt, du kommst und dann wirst du eine Gemeinschaft von schönen Frauen sehen. Und dann sagst du dir, boah, sind das die Hodelein? Und dann sagt dir Allah, das sind nur die Bediensteten, die Angestellten sozusagen. Und dann kommst du weiter und dann siehst du eine noch schönere Frauen, eine Gruppe von schönen Frauen, Allahu Akbar, du fällst in Ohnmacht. Und dann sagt dir Allah, das sind die Angestellten. Und dann kommst du in einen Raum und du findest deine Frau. Und dann sagt ihm, ja Sheikh, vielleicht ist dieser Hadith da'if. Guck mal, dieser richtig da'if ist, ja Sheikh. Warum wollt ihr deine Frau vorfinden? Aber ich weiß, dass wir nicht falsch verstehen. Im Paradies, möge Allah Azza wa Jalla uns den Eintritt gewähren, wirst du die schönste von den Frauen sein. Ja, auch wenn das der ein oder andere Mann jetzt nicht glaubt, aber deine Frau wird wirklich die schönste sein. Und die Hohen werden die Bediensteten sein. Ja, nee, guck mal, der Lohn für denjenigen, der seinen Grimm zurückhält, der darf sich aussuchen von der Ware, was er möchte, sozusagen. Aber, liebe Geschwister, den Zorn zurückhalten, ja, man sollte wissen, der Zorn ist eine Angelegenheit, die jetzt so fitter gehört. Ja, nee, der Mensch von seiner natürlichen Veranlagung, dass er zornig wird. Nicht wenn man sieht, ein Bruder, der zürnt und man schmeißt ihn aus der Religion raus. Ja, sondern der Zorn ist eine natürliche Angelegenheit. Jeder von uns empfindet, bei gewissen Situationen empfindet er Zorn. Aber die Kunst ist es, diesen Zorn zurückzuhalten. Und die Kunst ist es, dass der Zorn, und das ist das Schwierige, wo jeder von uns dran arbeiten muss, der Zorn sollte nicht für persönliche Interessen sein. Sondern der Zorn sollte sein für Allah Azzawajal. Und du sollst zürnen, wenn du siehst, dass die Menschen über die Gelehrten reden, schlecht reden. Wenn man über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam schlecht redet, wenn man über den Islam schlecht redet, dann sollte der Mensch versuchen, zornig zu sein, aber trotzdem zurückhalten. Und nicht einfach nur, um persönliche Interessen oder persönliche Ziele zu erlangen. Und jedenfalls sollst du wissen, auch in Zeiten des Zorns bist du immer noch ein Muslim. Das heißt, auch in Zeiten des Zorns solltest du dich wie ein Muslim verhalten. Solltest du dich von einem Muslim wie einem Muslim verhalten. Dann fährt Allah Azzawajal fort, indem er sagt, die in Freude und Leid ausgeben und ihren Grimm zurückhalten und den Menschen verzeihen. Und Allah liebt die Gutes tun. Und Allah liebt die Gutes tun. Der Mensch sollte verzeihen können und Allah Azzawajal liebt die Gutes tun. Denn hier erwähnt der Sheikh eine Geschichte, liebe Geschwister, von einem Herrn. Mit Herrn ist nicht, ihr wisst, wie das früher war. Es war normal, dass man Arbeiter, ich mag das Wort Sklaven nicht, weil sich das immer so negativ anhört, aber Bedienstete hatte. Und so war der Herr und hat seinen Bediensteten befohlen, dass er ihm Wasser bringen sollte für Rodo. Und das war ein sehr heißes Wasser. Und der Bedienstete, dieser Junge, sozusagen ist ausgerutscht. Er hat gestolpert und das ganze Wasser über seinen Herrn. Ihr sollt euch mal vorstellen, wie das ist. Der wird natürlich zornig. Aber dieser Bedienstete hat gewusst, diese Muslime, die haben den Koran verinnerlicht. Und hat ihm gesagt, oh Sheikh, hörst du nicht, wie Allah Azzawajal sagt, diejenigen, die ihren Zorn zurückhalten, wenn sie zornig sind. Und hat er gesagt, okay, ich habe meinen Zorn zurückgehalten. Und diejenigen, die verzeihen, hat er gesagt, okay, ich habe die verziehen. Und diejenigen, die Gutes tun, dann hat er gesagt, okay, geh, du bist jetzt frei. Geh, geh von meinen Augen, geh weg, du bist frei. Warum? Weil sie diese Verse verinnerlicht haben, liebe Geschwister, ich sage diese Worte, bitte bei Allah, so für mich und euch um Vergebung.
Barakallahu fiqh.